Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Ja, Tom, dieser Podcast ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte vor unserer, einige sagen, wohlverdienten Sommerpause.
Aber sowas von, ja, genau, es ist Sommer, wir machen Pause wie viele andere auch. Endlich kann man sagen, aber auch warum gerade jetzt, nämlich es brennt an allen Ecken. Es brennt nicht nur leider in Brandenburgs Wäldern, sondern wir senden jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und die Corona-Wellen laufen. Wir haben eine, wir kriegen eine. E-Rezept ist irgendwie am Horizont zu sehen, keine Ahnung, ob flächendeckend oder nicht. Wir haben mit einem neuen Kanzler zu tun, der sich immer noch ein bisschen finden muss, mit einem neuen Gesundheitsminister und so weiter und so weiter.
Ja, über den neuen Gesundheitsminister haben wir schon angekündigt, dass wir eigentlich ein bisschen mehr sprechen wollten, nachdem wir über seinen Vorgänger ja so ausgiebig und leidenschaftlich schon uns hier unterhalten haben. Man muss ja dazu sagen, die Extra-Folge, die wir zu seinem Start gemacht haben, der wurde uns ja vorgeworfen, dass wir ihn sehr in den Himmel gelobt haben, dass wir da sehr positiv mit sehr vielen Vorschusslorbeeren, du hast gesagt, naja, man muss ja jedem eine Chance geben. Ich finde, die haben wir ihm gegeben. Heute können wir uns mal darüber unterhalten, hat er die eigentlich genutzt oder doch eher nicht so richtig? Also ich muss sagen, meine Erwartungen von damals sind nicht so ganz alle gehalten oder eingetreten oder nee, hat er nicht gehalten, wie auch immer, du weißt, was ich meine.
Nee, da geht es mir genauso wie dir auch. Also man schon seit ein paar Wochen oder fast einigen Monaten denkt man immer so, kriegt er noch die Kurve? Ja, also macht er etwas anders, ändert er sich selber auch? Das muss man ja da auch festhalten. Er verhält sich gerade, also wenn man es gut meint, dann sagt man ungeschickt, aber ich glaube, das ist ein zu diplomatisches Wort dafür gerade.
Ja, das war ja so eine der Befürchtungen der Kritiker auch, die gesagt haben, okay, ist der ministrabel? Kann der ein Ministerium führen, so ein großes Haus? Und ich habe ihn jetzt gerade in den letzten Wochen ein paar Mal auch live erlebt im BMG und das ist schon, also das Bemühen ist erkennbar, weil er auch immer und immer wieder darauf abstellt, wie gut er sich ausgetauscht hat, insbesondere mit den FDP-Ministerien. Ne? Mit dem Lindner hat er natürlich viel zu tun, aber auch mit dem Buschmann. Und das ist, erwähnt er mir fast ein bisschen zu oft. Also er probiert da offensichtlich so in diese Ministerrolle reinzukommen, aber vom Output her wirkt es doch oft einigermaßen erratisch.
Das ist schon wieder nett formuliert. Also ich könnte sagen, ne, wir haben uns, du hast es gesagt, ja immer an Jens Spahn abgearbeitet. Das hatte ganz andere Gründe, muss man wirklich sagen, also in weiten Teilen, als bei Karl Lauterbach. Bei Karl Lauterbach hatten wir ja alle so die Hoffnung, okay, da kommt einer, der kommt mit der ganzen Fachkompetenz auch, die er in seinen Studien, in seiner wissenschaftlichen Arbeit sich draufgeschafft hat. Da kommt er mit rein, rechtzeitig mitten in dieser Pandemie. Er kennt seit vielen Jahrzehnten das Gesundheitssystem auch als Abgeordneter in seiner Partei in diversen Funktionen im Gesundheitsausschuss und der kennt alle Prozesse. Also eigentlich hatte der oder hat der auch immer noch sehr, sehr viel Rüstzeug dabei.
Ja.
Man hat allerdings den Eindruck, das vergisst er zuweilen oder wir haben ihn einfach überschätzt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben ihn überschätzt.
Naja, das ist dieses Theoretiker-Dasein, ne, was er vor seiner Amtszeit als Minister gefristet hat, zwangsläufig, weil er da einfacher Abgeordneter war. Und jetzt merkt man halt in der praktischen Umsetzung, dass es irgendwie so dieser Praxisbezug fehlt. Also so konkretes Beispiel, diese Corona-Tests, die sind ja umgestellt worden. Du hast es beim letzten Mal ja schon befürchtet, dass es eine Verkomplizierung geben wird. Ich glaube, selbst du hättest ja nicht ausmalen können, dass es so schlimm wird. Jetzt gibt es also diese unterschiedlichen Gruppen, da gibt es eine Eigenbeteiligung. Und die Leute, die jetzt diese Tests weiter, Klammer auf, für ein gesenktes Honorar, Klammer zu, durchführen, die sollen jetzt auf einmal auch noch die Ausweise kontrollieren, dokumentieren, feststellen, ob jemand wirklich schwanger ist oder wie auch immer. Also man mutet da dieser Ebene auf einmal eine zusätzliche Last zu. Und das hat gar nicht im Blick, welche Kosten das halt also auch verursacht, aber halt indirekt bei den Leuten, die diese Tests machen. Und das, finde ich, ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, ja, in der Theorie kann man vielleicht durch so eine Zuzahlung das Ganze ein bisschen besser steuern. Und in der Praxis ist es einfach ein riesiges Chaos. Und das, was die Ärzte jetzt daraus gemacht haben, da kommen wir gleich auch noch zu.
Naja, das ist so. Weißt du, unsere letzte Folge, und das war ja kurz davor, bevor sie dann diesen Quatsch verkündet haben, hieß ja schon der große Scheiß, weil wir es uns befürchtet haben. Und genau so ist es gekommen, nicht weil wir so besonders klug wären, sondern weil man schon leider aufgrund der letzten Wochen und Monate befürchten musste, dass es so kommt. Und es ist ein Kontrollverlust mit Ansage, aus meiner Sicht, definitiv. Und wenn ich jetzt aktuell lese, dass zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder beispielsweise die Zahlen auf den Intensivstationen der Corona-Erkrankten oder Menschen, die auch zusätzlich zu etwas anderem eine Corona-Erkrankung haben, vierstellig wieder sind, dass sich die ersten Abteilungen, Kliniken abmelden, dass wir hier Erkrankenzahlen nicht nur in unserem Unternehmen, im privaten Umfeld, überall, Und das, was wir
also
machen,
Notfallambulanzen melden sich zeitweise ab. Das musst du dir mal überlegen. Also
absolut. Das ist eine echte Katastrophe, was gerade passiert.
Es ist erstaunlich, wie wenig wir darüber reden eigentlich. Es sind 150.000 Neuinfektionen. Und haben wir ja schon oft gesagt, man rechnet eigentlich eher damit, dass es doppelt so viele sind.
Weil die alle. Und ich kann auch verstehen, es ist auch schlimm, wenn die Bild-Zeitung darüber berichtet, dass irgendwo in Ägypten es Hai-Angriffe gibt oder so. Das macht man im Sommer, das ist die Sommerberichterstattung. Die Sommerberichterstattung in diesem Jahr ist was ganz anderes, Leute. Die Sommerberichterstattung in diesem Jahr ist Corona, Corona, Corona. Ja, und dass dieser Bundesminister wirklich auch als Teil dieser Ampelkoalition, die ich so sehr haben wollte und die ich immer noch schätze, aber da sehe ich echtes Versagen gerade. Das liegt auch nicht an diesen marodierenden KVen, sondern das liegt daran, dass die Entscheidungen falsch sind, die gerade getroffen werden. Ja? Ich bin
nur noch bei deinem Hai-Alarm. Ich habe ja irgendwie wirklich große Angst vor Haien. Und die Corona-Angst ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, wieder hinter die Hai-Angst zurückgetreten. Insofern werde ich nicht nach Ägypten fahren.
Es gibt ganz viele Ängste in Deutschland. Alex, es gibt auch Grund, Angst zu haben. Ja. Wenn du in Urlaub fliegen willst, hast du Angst, allein schon zum Flughafen zu fahren mit der Bahn. Dann bist du angekommen, dann wirst du dich in irgendeine riesen Schlange stellen. Du weißt nicht,
Entschuldigung, ob dein Flieger oder mit dem Auto geht. Und du musst zwischendurch tanken. Davor hättest du auch
Angst. Da hast du auch Angst oder stehst am Flughafen. Und auch das ist alles krass. Du weißt nicht, ob dein Flieger geht. Du weißt nicht, ob du mit Koffern reist oder nicht. Ja, ob du durch die Sicherheitskontrolle rechtzeitig kommst. Alles das ist im Moment ein großes Versagen. Man kann da nicht alles. Natürlich gibt es für alles einen Grund. Ja. Aber hier muss man wirklich sagen, Karl Lauterbach hat versucht, letzte Woche zu sagen, ich bin nicht der Grund. Wenn ich hier was zu sagen gehabt hätte, dann hätten wir das so weitergemacht wie bisher. Und dann hat er fröhlich vor sich hingelabert. Ihr habt es ja auch bei Apotheke ad hoc gezeigt. Da kann man es nochmal, diese ganze Pressekonferenz mit diesem irrlichternden Karl Lauterbach als Minister, kann man sich anschauen und man ist fassungslos. Und gleichzeitig höre ich so, wenige Tage später oder wenige Stunden fast später verkündet er irgendwelche Spargesetze.
Ja? Ja, also du hast jetzt schön den Bogen zurück zu Lauterbach gefunden. Ich finde, das ist ja genau das Thema. Eigentlich beschäftigt sich die Politik gerade mit ganz vielen anderen Sachen und gar nicht mehr so sehr mit Corona. Das heißt, er hätte eigentlich jetzt mehr Zeit und Ruhe, die Sachen mal in Ruhe abzuarbeiten, so gut das geht. Natürlich haben wir eine akute Lage, aber man hat so das Gefühl, er beschäftigt sich hiermit, damit dann, jetzt hat er sein Spargesetz vorgelegt, auf einmal überhastet, was auch vollkommen wirr scheint an einigen Stellen. Also wir hatten ja diesen einen frühen Referentenentwurf, der da durchgestochen worden ist. Da stand drin, dass die Apotheken einen höheren Kassenabschlag zahlen sollen von 2 €. Dann war lange nichts zu hören. Dann hat er das vorgestellt, hat gesagt, er verrät nicht, was mit den Apotheken passiert ist, wenn auch in der Ressortabstimmung. Und einen Tag später kommt es raus und die Apotheken sollen 2 € Kassenabschlag bezahlen.
Unglaublich. Also das, was wir, glaube ich, auch beide bemerkenswert finden, ist, man denkt eigentlich, das ist ein kommunikativer Kerl. Und das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Ja, also auf verschiedenen Ebenen, finde ich. Also er hat einmal das, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, immer so ein bisschen diese Attitüde von, naja, ich habe es euch ja gesagt und es tut mir ja auch leid, dass ihr alle so ein bisschen doof seid. Wenn wir das früher so gemacht hätten wie ich, das hat er bei der Pandemiebekämpfung gemacht, das hat er insbesondere auch bei dem Sparpaket gesagt, wo er ja seinem Amtsvorgänger Spahn vorgeworfen hat, er hätte bequem regiert und hätte diese ganzen Strukturreformen nicht angepackt und deswegen hätten wir jetzt 17 Milliarden Euro Defizit in den Krankenkassen. Genau. Also ja, kann man so sehen. Jetzt ist er halt dran und jetzt muss er halt liefern. Und da muss ich sagen, sorry, dass ich jetzt so zum Sparpaket schon gesprungen bin. Eigentlich waren wir noch mitten bei Corona. Aber das ist ja total unkreativer Quatsch eigentlich, was er da vorgelegt hat. Ne? Es ist wieder nur Beitragssatzerhöhung, es ist wieder nur der Pharmaindustrie irgendwie sagen, ihr verdient viel zu viel Geld.
Absolut.
Und den Apotheken wird auch mit so einem einfallslosen Mittel einfach wieder die Kohle weggenommen.
Also
9.000 Euro jeder Apotheke.
Also es ist, weißt du, es gibt ja diese Kontradefs, diese Wirtschaftszyklen von der Fjodorf, ja, und was ich gerade sehe, ist wie in einer Sinuskurve die Wiederkehr von Ulla Schmidts Politik. Und die war natürlich gekennzeichnet von den Krisen, von den krisenhaften Ereignissen, die Kassen leer, schwierige Wirtschaftslage und. Und dann kam ein Spargesetz nach dem anderen. Das Spargesetz, die Art und Weise von Spargesetz, die Karl Lauterbach hier gerade präsentiert hat, ist genau dieser Rückfall. Das ist vor 20 Jahren gewesen, das war Anfang der 2000er, wo wir ein Spargesetz nach dem anderen im Gesundheitsbereich gesehen haben, auch im Arzneimittelsektor und so. Und was er da gerade macht, geht wirklich, wie man so schön sagt, auf keine Kuhhaut. Es ist unkreativ, du hast vollkommen recht. Es ist einfach nur so, wo nehmen wir mal was weg, wo nehmen wir was raus? Da behauptet man dann immer von Effizienzreserven zu sprechen. Ja, da wird Luft aus dem System gelassen. Und ich
frage mich, darf ich da kurz
dann
reinhaken?
Ja, natürlich, natürlich, unbedingt.
Das habe ich was gefunden. Pharmazeutische Dienstleistungen im Koalitionsvertrag steht drin, wir novellieren das Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken, also VOASG, kennt ihr, ich zitiere weiter, um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen. Sprich, die haben schon in ihren Koalitionsvertrag eigentlich, wenn man so will, reingeschrieben, dass sie das genauso machen mit dem Kassenabschlag, den erhöhen, sich die Kohle holen, um dann die pharmazeutischen Dienstleistungen besser zu honorieren. Nochmal ganz kurz, da sind jetzt 150 Millionen Euro drin. Ich bin sehr gespannt nach dem Aufschrei der Ärzteschaft, als das jetzt endlich durch den Schiedsspruch war, ob die Ampel tatsächlich dafür mehr Geld in die Hand nehmen wird, wie angekündigt im Koalitionsvertrag, oder ob die einfach sagen, so 170 Millionen Euro holen wir uns beim Kassenabschlag, 150 kriegt ihr für die Dienstleistung, Ende.
Damit nicht genug, wir müssen noch über mehr sprechen. Also ich finde diese Stelle bemerkenswert. Ich glaube auch nicht, dass sich diese Effizienzreserven ausschließlich auf die pharmazeutischen Dienstleistungen beziehen, sondern man kann das ja auch so interpretieren, ja, dass wir auch Effizienzreserven heben wollen im System und im Arzneimittelbereich. Und genau das behaupten die ja gerade.
Man genau. muss hier mal sagen, das ist ja genau das Wort, was da gefallen ist beim Kassenabschlag, ne? Effizienzreserven genau. bei Apotheken.
Ja. 1:1, so nach dem Motto, ach ja, guck mal mein Koalitionsvertrag. Und als die Koalition gebildet wurde, muss man sagen, wir haben ja auch lange darüber geredet, na klar waren die Kassen da schon leer. Ja, wir waren als Folge der Pandemie von Kurzarbeit, von allem anderen, Einnahmebasis schwieriger, Ausgabebasis dramatisch. Und aber dieser Gap muss jetzt geschlossen werden in einer Phase, in einer Wirtschaftsphase, von der wir alle nicht wissen, wo führt das noch hin? Keine Ahnung, ja. Und die Mittelzuflüsse in die GKV werden anscheinend weniger und das wird auch so kalkuliert. Gleichzeitig steigen die Ausgaben dramatisch an, führt dazu, dass natürlich da das Loch immer größer wird. Insoweit kann ich zwar verstehen, das ist auch deren Job, okay Leute, da müssen wir halt sparen, das ist dann so, das müssten wir privat auch tun. Damit ist jetzt gerade jeder Haushalt in Deutschland befasst. Wie spare ich Strom,
Inflation, Energie, Energiekosten, was auch immer.
Genau. Klar, ja. Aber die Mittel der Wahl und auch die Waffen, die ich wähle, um in diesen Kampf gegen die Kosten, gegen das Haushaltsloch in der gesetzlichen Krankenversicherung vorzugehen, da muss ich sagen, das sind alte Rezepte und das ist sowas von unkreativ und falsch.
Ja.
Und die Folgen noch vielleicht, die Folgen für die Apotheken sind halt eben nicht nur diese, du hast es zu Recht gesagt, 170 Millionen Euro, also 9.000 bis 10.000 Euro je Apotheke und für manche Apotheken natürlich dann noch mehr, die übrigens voll auf den Ertrag durchschlagen. Klar. Ja, das klingt auf den ersten Blick, wenn man so sagt, ach, 9.000 Euro für 2 Jahre, das klingt dann nicht so viel. Auf
ja, und das ist ab kommendem Jahr, wo wir wirklich davon ausgehen müssen, genau, dass auch immerhin wie groß auch immer er sein mag, ein Anteil von Rezepten halt auch wirklich in den Versandhandel abwandert, Stichwort E-Rezept. Das heißt, richtig, du verlierst da auf beiden Seiten.
Genau.
Und diese 150 Millionen Euro, die durch die pharmazeutischen Dienstleistungen reinkommen, von denen man nicht weiß, wie sie sich verteilen auf die Apotheken, die sind ja auch kein Ausgleich, sondern die sind ja eine Bezahlung einer zusätzlichen Leistung, die erbracht wird.
So
das
ist heißt,
du kannst
es
ja gar nicht sagen, 150 mit mehr Aufwand, so, ja, wo du mehr Personal verbrauchst, höhere Ausgaben hast. Wir haben einen gestiegenen Tarifvertrag. Der Mindestlohn wird noch angepasst dieses Jahr. Also da kommt auf die Apotheken einiges zu. Und davon Effizienzreserven zu sprechen, die gehoben werden müssen. Also ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft vom Lauterbach.
Ja, es wird aber noch deutlich schlimmer, weil für die Apotheken kommen, weil im Arzneimittelbereich, also auch bei den Pharmaherstellern, massiv gekürzt und gespart werden soll.
1,8 Milliarden, glaube ich.
1,8 Milliarden.
Ja.
Und zwar, da werden die Krankenkassen ermächtigt, je nach Umsatz, Achtung, erneut, je nach Umsatz eines Pharmaherstellers, dort Kostenbescheide zu verschicken, so nach dem Motto, Achtung, du bezahlst jetzt, du drückst einen bestimmten Prozent, Promille, wie auch immer, Satz deines Umsatzes, nicht Gewinns, deines Umsatzes ab.
Und dann musst du, ist wieder der Versuch, irgendwie so eine vermeintlich gerechte Lösung zu finden, indem man das nicht so pauschal macht, aber völlig verkompliziert, genau wie bei den Tests mit der Zuzahlung, irgendwie ein riesiger administrativer Aufwand dahinter.
Ja.
Und Ende wird es Umgehungsstrategien geben dafür, oder? Also ich bin.
Die wird es geben und die sehen wir zum Teil schon, weil auch diese Unternehmen Beschaffungsprobleme haben. Die Grundkosten werden an allen Ecken und Enden höher. Also sozusagen das, was passiert ist, ich glaube auch gesteuert von der gesetzlichen Krankenkasse, guckt Lauterbach in die Vergangenheit und sagt, die haben ja auch mal gut Geld verdient,
ja,
dass die davor, bevor sie gut Geld verdient haben, dafür investiert haben, vergisst er bei der Gelegenheit natürlich komplett, weil bevor du Umsatz machst als Unternehmer, passiert eins, du musst diesen Umsatz erwirtschaften, indem du investierst.
Ja.
Viele vergessen das. Der guckt auf Gewinnzahlen, ja, und der sieht aber nicht in den Jahren davor die Investitionen und Verluste, die dem vorausgegangen sind. Was jetzt passiert
ist. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, und du hast ja zu Recht auch sehr darauf hingewiesen, dass diese Milliarden, die da bei der Pharmaindustrie geholt werden, das werden die ja nicht aus der Portokasse bezahlen, sondern das werden die sich ihrerseits wiederholen.
So
und jetzt
ist es.
Dürft ihr dreimal raten, bei wem. Und wo es da Preisanpassungen geben wird. Also
genau, die werden die
Konditionenkürzungen
in der Handelskette holen. Das heißt, beim pharmazeutischen Großhandel, der wird es sich von den Apotheken holen. Und jetzt kommt's, dann müsste man sagen, oh, die Apotheken, die holen sich das dann vielleicht von den Patientinnen und Patienten in einer Zeit, wo das E-Rezept nach vorne geschubst wird, wo andere Player den Markt aufmischen, die richtig viel Kapital haben von irgendwelchen Investoren. Ja, da kann man nur die Hoffnung haben, manchmal, dass die Investoren auch ihr Kapital zurückziehen, weil die vorsichtiger in Märkten agieren, die gerade implodieren ja allenthalben. Also, ne, wer ein Aktienpaket hat.
Ja gut, aber Shop-Optik
hat halt so
heute Dienstag
lassen, ne?
Gemeldet 14% plus OTC. Also insofern.
Ja, aber das ist aber.
Da kannst du nicht Preise erhöhen als Apotheke, ne?
Also ist
da
das
kannst
Ertrag? Du nicht jetzt sagen, waren das Ertragszahlen? Waren das Gewinne?
Nee, oder waren das noch. Konkreten Zahlen kommen noch.
Ja, das ist der Punkt.
Ja, ja.
Das ist der Punkt. Und ich glaube, wenn du gleichzeitig Personal suchst, wenn du mehr Personalkosten hast, wenn du mehr Energiekosten hast, auch in der Apotheke, ja, wenn du Botendienst machen sollst, um im Wettbewerb zu bestehen mit einem Fahrzeug, dass du den nur schwerer wirst leisten können, weil der Herr Minister sagt, ach komm, die 9.000, 10.000 Euro, die hole ich mir aus deinem Ertrag.
Effizienzreserve, genau.
Das ist eine Effizienzreserve.
Lass
dein Auto stehen, fahr mit dem Fahrrad. Ja?
Ja.
Das ist doch alles Quatsch.
Lass uns mal zum Lauterbach zurückspringen. Du warst ja auch mal auf dieser Seite der Macht. Die Lobbyorganisation beklagen
bei der SPD oder im Bundesministerium war ich.
Nee, auf der Interessenvertreterseite.
Ja, aus gutem Grund. Mag ich.
Genau, auch gut so. Bestimmt viele wertvolle Erfahrungen. So, pass auf. Jetzt sagen die alle, der redet gar nicht mit uns. Der Minister empfängt uns nicht. Wir hatten doch keine Gelegenheit, ihn persönlich zu sprechen.
Tja, das ist
also, sag mal, bin ich gespannt.
Also, Ich habe das wahrgenommen und habe kurz im Kopf geschüttelt und es gibt da zwei Perspektiven, die man haben kann. Ja, du kannst einmal die Perspektive haben, okay, der redet nicht mit uns. Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
Genau, also so als Bürger, so könnte man ja sagen, ach super, der ist unabhängig, der lässt sich nicht von den Lobbyisten da ins Ohr flüstern. So, das ist
ich
ja eine
glaube, der redet mit niemandem an. Was ist der andere Punkt? Entschuldigung.
Ja, der andere ist, also aus Lobbyisten würde ich immer sagen, mein Gott, der verzichtet vollkommen auf die Expertise, die wir in den Unternehmen haben, die wir vertreten, die wir aus dem Markt haben und so weiter. Es muss einen Austausch geben. Letzte kleine Klammer dazu, das scheint ein SPD-Problem zu sein, denn die Verteidigungsministerin spricht ja auch nicht mit den ganzen Expertinnen und Experten, die es in ihrem Bereich gibt. Also ja, aber was macht man jetzt da als Berufsstand, wenn man da nicht durchdringt?
Ja, gerade während wir hier reden, sitzt Jens Spahn, also der hört sich das nicht mehr an natürlich, aber der sitzt wahrscheinlich lächelnd
Grüße irgendwo trotzdem.
In der Ecke und guckt die Grüße in welche Villa auch immer. So, und da sitzt er und hört sich das hier an und denkt sich so, habe ich euch ja immer gesagt. Nee, wie ist die Lage? Erstens, Lauterbach hat ein Ministerium übernommen, nach so vielen Jahren, das komplett auf eine andere Politik, eine Art von Politik ausgerichtet war. Punkt. Er hat auch Zustände übernommen, wo Jens Spahn seit vielen Monaten vorher nicht mehr gut gearbeitet hat, was wir auch immer wieder moniert haben. Und er hat es in einer Phase übernommen, wo es eine wirklich harte Corona-Krise immer noch gab und übrigens bis heute gibt. Und gleichzeitig Richtig. Hat er mit Interessensgruppen zu tun, die ganz viele Forderungen haben, insbesondere und ganz vorne die verfasste Ärzteschaft. Ich möchte eins sagen, natürlich redet er, ich bin irgendwie eigentlich nicht richtig überrascht und du vielleicht auch nicht, darüber, dass es da bisher gar kein Gespräch gegeben hat, auch keine 15 Minuten, wo man einfach nur sagt, herzlichen Glückwunsch, Herr Lauterbach, wir wünschen seine gute Zusammenarbeit. Und das war's dann, damit man sich einfach nur noch mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Das
normalerweise
kann man
macht man sowas, oder? Also das
macht,
ist eigentlich
ich würde sagen,
Standard, oder?
Man. Und dafür hat man auch irgendwie, da sucht man sich die 20 oder 40 wichtigsten Verbände und dann dauert das Ganze 2 Tage und dann ist das erledigt, ja.
So, und so viel dürfen wir sagen, im deutschen Gesundheitswesen sind die Apotheker unter den Top 40 wichtigsten Verbänden. Da
das muss man schon sagen, ja. Manchmal, wenn man dem Spiegel glaubt, früher dann viel mächtiger als die Atomlobby, aber das sei mal dahingestellt. genau. Was mich wirklich irritiert ist, dass du und ich ein kleines bisschen Recht behalten haben. Als wir am Anfang, als er ins Ministerium eingezogen ist und klar war, der kommt, dass wir gesagt haben, die Besprechungsräume, die werden unbenannt im Ministerium, nämlich nach den Talkshow-Formaten, weil der Junge immer in den Talkshows geredet hat und auch und jetzt ja wieder auch seine Politik immer noch über Talkshows macht zum Teil. Das muss man feststellen. Da ist er wieder vorangegangen.
Wir hatten über Twitter gesprochen, ob er weiter so erfolgreich twittert. Macht er da nach wie vor sehr aktiv.
Genau. Und aber spät, dass abends. Er nicht mit den Spezialisten spricht und mit den Spezialistinnen ist ein GAU, ist ein größter anzunehmender Unfall. Und warum ist das so? Weil er klar macht, dass er wahrscheinlich auch mit anderen Spezialistinnen und Spezialisten nicht sprechen wird, weil er vielleicht auch niemanden über den Weg traut. Er traut ja auch, ne, bei den Gesundheitsministern, denen sagt er ja auch, Achtung, ne, esst kein Zucker, ja, und Salz
die,
ist
die
auch
uns,
doof.
Für die jetzt nur hören, der Tom hält gerade einen Schokoriegel in die
genau,
Kamera.
Entschuldigung, das war ein Twix-Frühjahrei da für die Älteren unter uns. Und,
ich habe extra Schokoriegel gesagt, damit wir keine Marken haben.
Ja, ich esse auch Mars also, und Bounty und alle Milky Way und alle anderen.
Alle von der gleichen
Firma. Ich esse alles. So, aber alle, der Lauterbach halt nicht. Und der Lauterbach vertraut anscheinend keinen anderen.
Ja,
so, und das heißt, und die große Gefahr ist gar nicht, dass der nicht mit anderen reden, sondern die große Gefahr ist, auch bei diesen Entscheidungen, die er gerade so verkündet, und die so ein bisschen, ich sag das Wort trotzdem, wischiwaschi sind, ja, könnte er auch gut sagen, der Lauterbach wischiwaschi wird bei dem auch lustig klingen, so wie bei mir, aber der wischiwaschi Lauterbach, der sitzt in seiner eigenen Bubble, befürchte ich. Ja, und da denkt er über alles Mögliche nach und ab und zu hat er vielleicht jemanden, den er mal fragt oder liest irgendwelche Studien und Sachen und Informationen, aber das findet, wenn du nicht mit anderen redest, natürlich auch in deiner eigenen privaten, dir selbst erwählten Bubble statt und das ist super gefährlich. Genauso super gefährlich, wie der Superlobbyist Spahn war, der mit
jetzt
ausgewählten
ich
Leuten...
Sag mal, komm, Hättest du lieber wieder Spahn zurück?
Als um Minister? Gottes Willen, nein, ich will Spahn nicht haben, weil Spahn, natürlich war der nicht korrupt, aber man hatte immer das Gefühl, dass er irgendwie das sein könnte, aber er war es natürlich nicht. Ja, aber ich freue mich schon, wenn er jetzt vor dem Ausschuss da aussagt, dass wir wenigstens wieder
lustig. Maskenausschuss in Bayern. Wenn das spannend wird, Tom, dann verabreden wir uns für eine Sonderfolge, oder? Die mache ich auch aus dem Urlaub.
Vielleicht hat der Lauterbach auch davor Angst. Vielleicht hat er auch Angst davor, so zu werden wie Jens Spahn und andere. Ne, das kann auch sein, dass er einfach sagt,
das ist interessant. Einfach sagt, ich so gar nicht
ich versuchen können.
So, ich gehe gar nicht ins Casino und da werde ich spielsüchtig. So, der geht, ja, genau. Geht nicht zu den.
Ich fasse keinen Salzstreuer an.
Genau.
Genau. Ja.
Diffundiert sofort in die Haut rein.
Okay, der kriegt, wenn der an diesen Schokoladenautomaten im Ministerium vorbeigeht, die auch vielleicht die abgebaut wurden, man weiß mehr. Nicht.
Die sind doch längst
im Pausenraum. Längst da hat er so einen leichten Würgereiz vielleicht. Aber pass auf, der kriegt, ich glaube nicht, dass der bei Frau Overwiening irgendeine Form von diesen Reiz bekommt, sondern dass er einfach sagt, nö, ich rede mit denen allen nicht. Ich kenne die irgendwie, ich weiß doch eigentlich, was die Apotheker wollen, ich weiß auch, was die Ärzte wollen, alle wollen immer mehr Geld, dass ich das mache, was die wollen, aber wichtiger ist, dass das so läuft, dass unser System funktioniert. Ich glaube wirklich, dass der so tickt. Ja, und das ist aber auch ein Fehler, wenn er mit anderen nicht redet, weil wir ja auch wissen, dass viele auch, übrigens viele gute Leute, das Ministerium ja auch verlassen haben.
Das ist ja oft so, muss man dazu sagen, also gerade in diesem Bereich Digitalisierung haben wir ja auch drüber gesprochen und geschrieben schon, ist ja das komplette Team ausgetauscht worden. Das muss, also ist auf der Arbeitsebene jetzt nicht völlig ungewöhnlich, dass es da auch einen Wechsel gibt mit Leuten, die jetzt entweder eine Nähe zu der Partei haben oder einfach auch mal was Neues machen wollen. Aber von allem, was man hört, ist auch so der gesamte Umgang, der Vibe im Ministerium ein anderer. Und da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einstellen. Das ist auch normal zu Beginn einer Legislatur. Aber wir sind halt jetzt auch irgendwie schon ein gutes halbes Jahr darüber hinaus. Und als du gerade gesagt hast, mit der schwierigen Corona-Situation, die er vorgefunden hat, das stimmt sicherlich, wo er seine Impfstoffinventur im Dezember gemacht hat und alles. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man die aktuelle Corona-Lage auch ihm zuschreiben kann und muss.
Das wird auch so passieren.
Wenn wir über Tests reden, wenn wir über die Zahlen sprechen, wenn wir über die Impfkampagne reden, die jetzt im Herbst ist. Also ganz ehrlich, wir reden die ganze Zeit von der schlimmen Sommerwelle, wir reden von der Herbstwelle, von der ganz, ganz schlimmen Winterwelle, von irgendwelchen Varianten. Und dann hast du hier irgendwie sowas, so ein komisches Testkonzept, was so halb eingestampft wird, ohne dass du da irgendwie wirklich Gewinn mitmachst. Weil, ne, vielleicht dazu noch kurz, die Ärzte auf einmal sagen, wir machen jetzt die Kontrolle nicht mehr davon. Wir rechnen noch weiter ab, haben sich jetzt drauf geeinigt, aber wir machen die Kontrolle nicht mehr. Das kann das BMG jetzt irgendwem zuschustern. Ich bin mal gespannt, wie intensiv und zeitnah diese Kontrollen da gemacht werden und ob am Ende nicht alles, ich habe es eigentlich schon gesagt, viel aufwendiger wird für die Teststellen, ohne dass du wirklich einen gut besseren Schutz hast vor Betrügern, die es in dem Bereich gibt, oder dass du wirklich substanziellen Beitrag hättest zur Pandemiebekämpfung, indem du nämlich das einfach besser monitorst, weil die Leute getestet werden.
Alex, es ist, was in uns im Herbst und Winter droht, ist wirklich traumatisch. Und damit meine ich ja nicht mal nur die Energiekrise, die wird ja auch noch durchschlagen. Übrigens, ne, die trifft kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Gesundheitsbereich im weitesten Sinne und. Sondern was uns treffen wird, ist die Folge dieses konfusen Lauterbachschen Handelns. Nicht nur die keine Teststrategie, sondern insbesondere, er hat jetzt sämtlichen Leistungserbringern, also vielen von denen, die in den letzten 2 Jahren gesagt haben, ja, wir machen mit. Wir machen mit, wir halten die Türen offen, wir kümmern uns um die Leute und. Ja, wir machen alles möglich. Die haben Sonderschichten gefahren und. Die haben Arzneistoffentwicklung betrieben, übrigens auch, oder Impfstoffentwicklung, und sind nicht immer erfolgreich gewesen dabei. Ja,
so, insbesondere nicht die, bei denen sich der Bund beteiligt hat.
Naja, das kommt noch erschwerend hinzu, aber das sagt ja auch einiges aus. Aber da wollen wir gar nicht hingucken. Aber wenn ich nach vorne gucke, ich finde, es wird ganz besonders herausfordernd für Karl Lauterbach und die Gesundheitspolitik, auch die in den Ländern und Kommunen in den nächsten Monaten werden, die Apothekenteams, die Arztpraxen und viele andere auch in den Kliniken, in der Pflege und sonst wo zu motivieren und zu sagen, ey Leute, lasst uns jetzt die nächste Welle brechen und wir brauchen euch, damit wir die Schulen offen halten und die Bürgerinnen und Bürger weiter ins Konzert gehen können und, ja. Und
jetzt gerade, du meinst dir, dann nach einer Phase, wo er allen vors Schema getreten hat und allen Geld weggenommen hat und
natürlich.
Letztendlich ja.
Da hast du doch keinen Bock drauf. Da sagst du, okay, dann mache ich jetzt die pharmazeutische Dienstleistung. Ja, aber hier testen und sonst irgendwas, kommen wir damit nicht mehr. Ja, ich möchte vernünftig.
Also die Ärzte waren sauer, die Apotheker waren sauer, die Pharmaindustrie war sauer, also die Krankenkassen waren sauer. Sogar die Grünen, eigener Koalitionspartner, hat gesagt, dass das ein bescheuertes Sparkonzept ist. Also,
jetzt kommt aber eine gute Nachricht
heraus.
Ja. Nee, du fragst.
Ist er bis zum Ende der Legislatur Gesundheitsminister?
Ich glaube nicht. Ich glaube aber nicht, dass er, okay, dass er von.
Ich sag ja, du sagst nein, jetzt Begründung.
Ja. Okay, du sagst.
Der fliegt raus, meinst du, ja?
Nein, ich glaube nicht, dass der rausfliegt, sondern dass die Koalition es schwer haben wird. Ich glaube, dass diese Krise, diese massive Krise, ich glaube an die Ampelkoalition, weil ich glaube, dass sie eigentlich die Gesellschaft breiter abbildet. Das habe ich immer gesagt, da bleibe ich auch bei. Allerdings muss man sagen, diese Intensität der Krise, auch Ukraine, Energieversorgung und, die wir haben, auch die Sozialstaatskrise, deswegen muss ja so gespart werden, die könnte so krass werden, dass es eigentlich eine richtig große Koalition bräuchte. Und dann plötzlich, und das sehen wir in den Bundesländern ganz kurz, und dann sehen wir in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, wir sehen es schon in Baden-Württemberg und nächstes Jahr in Bayern, sage ich voraus, sehen wir Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz und die Grünen, auch so wie sie sich gerade, so professionell, wie sie sich gerade in dieser Regierungskoalition verhalten, muss ich sagen, die haben das Zeug, aus anderen Begründungen eine Volkspartei zu sein.
Ja, das neue bürgerliche Bündnis ist eigentlich schwarz-grün,
so ist das.
Nicht mehr schwarz-gelb.
Und, und das bürgerliche Bündnis, auch die FDP, die machen ein paar gute Sachen, die machen aber auch zu viel falsch. Die bürgerliche Interessen sind auch Zukunftsinteressen. Und da verabschiedet sich die FDP mit einigen ihrer Entscheidungen, wenn ich an Verbrennungsmotoren und einige mehr denke, verabschieden die sich von dieser eigentlich sehr, sehr bürgerlichen liberalen Politik. Die missverstehen das total und das verkaufen sie falsch. Und ich glaube deswegen, dass diese Regierung unter Druck gerät in dem letzten Drittel, mindestens in der zweiten Hälfte dieser Koalition. Und deswegen könnte Karl Lauterbach
scheitern. Okay, also dann sind wir uns doch einig, weil ich hätte, meine Frage zielt ja darauf ab, ob er praktisch als Minister entlassen wird. Da hätte ich gesagt, nein, ich glaube eher, das wird so ein Durchführung. Wahrscheinlich, ich hätte auch gesagt, dass jetzt nach Ende dieser Legislatur er nicht mehr groß in Frage kommen wird für nochmal Ministerposten. Stand jetzt, muss man immer sagen, das ist ja ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Aber wenn du sagst, okay, er bleibt bis zum Ende im Amt, aber das Ende kommt früher, weil einfach diese Koalition zerbricht, bin ich auch sehr gespannt. Also die FDP legt es ja gerade irgendwie sehr darauf an. Die provoziert ja sehr, finde ich, mit ihren Mitteln, weil sie selber auch unter Druck kommt. Du hast angesprochen, die Landtagswahlen haben sie einige verloren. Zuletzt, die können sich, glaube ich, nicht leisten, selber die Ampel zu sprengen, weil dann haben sie das Problem, wie als damals bei Jamaika die Verhandlungen abgebrochen haben, ne? So stehlen sie aus der Verantwortung. Also die müssten es dann irgendwie die anderen dazu bringen, die Reißleine zu ziehen. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist die Zeit eigentlich gerade nicht da. Man bräuchte jetzt eigentlich eine stabile Regierung, die diese riesigen Probleme anpackt. Und ich hoffe, die raufen sich da zusammen mit Lauterbach und dass der auch die Kurve ein bisschen kriegt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass der die Kurve kriegt, auch in unserem eigenen Interesse, im Interesse der Apothekerschaft auf jeden Fall und all der Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken, die echt einen guten Job machen und die gerade da drauf schauen und sich denken und vielleicht auch einige echt die Welt nicht mehr verstehen. Und das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Also wenn ich den Rollentausch mache mit vielen Apothekenleitern, dann muss ich sagen, ey, was ist denn da jetzt los? Und einige kommen um die Ecke und sagen, ja, ich habe es euch doch gleich gesagt. Ja, darum geht's jetzt aber gerade nicht, sondern schauen, ins Gespräch zu kommen. Und wenn nicht mit Karl Lauterbach, dann mit allen anderen Entscheidungsträgerinnen, die es da gibt.
Man kann ja hoffen, dass sie zumindest. Ja, man kann ja hoffen, dass sie zumindest jetzt Abda und alle anderen auch dann auf der Ebene der Staatssekretäre wird's ja mit Sicherheit schon intensiven Austausch gegeben haben.
Abgeordnete, Parteien, Fraktionen, da musst du jetzt halt reinmarschieren, auch in die Länder. Da wird einiges zustimmungspflichtig sein und da musst du Gas geben. Und ich bin gespannt, ob Karl Lauterbach dieses Gesetz, wenn er weiter so schlecht und fahrlässig kommuniziert, durchbringen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Die Hanna aus der Redaktion hat, finde ich, einen interessanten Gedanken noch aufgebracht. Die hat gesagt, dem Karl Lauterbach fehlt eigentlich als Minister jetzt ein Karl Lauterbach. Also erklärt jemand von außen so die Rolle, die er vorher eingenommen hatte, die Stimme der Vernunft, das Kritische, die Studien gelesen, immer so praktisch so ein bisschen Störfeuer gegeben und damit die Regierung vor sich hergetrieben. Ich finde, er macht das ja beides so ein bisschen parallel. Vielleicht ist er deswegen auch so ein bisschen überfordert. Aber ich fand den Gedanken irgendwie ganz smart zu sagen, Karl Lauterbach fehlt ein Karl Lauterbach.
So ein bisschen bipolare. Nee, wir wollen jetzt nicht. Ich will keinen gestörten Gesundheitsminister haben. Aber von außen
betrachtet. Nicht schon wieder.
Nicht schon wieder, du. Damit haben wir niemanden gemeint.
Niemanden.
Niemanden. Ja. Mensch, Hammert, oder? Hammert, ich könnte noch ein halbes Stündchen da konkret über, da gibt es so viel, was mir gerade Sorgen macht an der Stelle. Aber es gibt ja auch eine leid, Zeit nach der Sommerpause.
Ich wollte gerade sagen, es tut mir so ein bisschen leid, dass wir euch jetzt hier irgendwie in diesen Sommer entlassen mit so viel Düsternis, die wir hier irgendwie aufgemalt haben. Aber wir warten es mal ab, wie alles kommt. Kommt auf jeden Fall gut durch den Sommer, bleibt gesund und wir gucken mal, was im Herbst dann wieder passiert.
Uns gehen die Themen jedenfalls nicht aus.
Auf keinen Fall. Ja, das war's. Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke normalerweise jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Jetzt erstmal nicht mehr, denn ich habe es ja schon gesagt, wir verschwinden jetzt erstmal in die Sommerpause.
So ist es und deswegen habt alle einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in, also auf jeden Fall nach dem Sommer dann.
Genau, vielen Dank. Ciao, macht's gut.
Also ich finde, heute waren wir aber richtig gut.
Viel besser als vorletzte Woche.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.